Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Ich war hier schon öfter, aber leider nicht sonntags. Ich war hier öfter am Samstag. Und zwar habe ich eher die unteren Räume besucht. Das war zur Zeit meines Theologiestudiums beim Martin Butzer Seminar. Ich muss auch bekennen, ich habe einmal da oben auf den Stühlen geschlafen. Nicht während des Seminars, sondern in der Mittagspause. Ich hoffe, dass ich nicht seine Aura des Schlafes jetzt da oben ausgebreitet habe. Sonst, wenn ihr merkt, ihr werdet müde, kommt halt hier runter. Und da bin ich schon dabei, mich kurz vorzustellen, sollte ich machen. Also Käthe Müller ist mein Name. Ich denke, so einige haben schon mal von meinem Mann gehört. Christoph Müller, der war längere Zeit Pastor im Mühlheimer Verband, ist dann ausgestiegen. Zuletzt war er Pastor in Walderstadt, ist ja nicht so weit weg. Dann hatte ich Theologie studiert und bin dann seit 2011 eben auch im hauptamtlichen Dienst. Und eine Weile haben wir dann eben von Walderstadt aus Stuttgart betreut als Pastoralteam. Aber das ist leider auch ein alter Hut. Seit 2013 bin ich da angestellt in Stuttgart als Pastorin mit einer Halbtagsstelle. Da ich eben noch nebenbei Familie habe. Wir haben 5 Kinder und mittlerweile 2 Enkelkinder. Die 4 von unseren 5 Kindern sind ausgezogen und gehen ihre eigenen Wege. Und unsere Nachzüglerin ist jetzt 15, die darf noch zu Hause wohnen, die schmeißen wir noch nicht raus. Und von daher hat man immer mal wieder auch sowas zu tun. Und deshalb möchte ich noch keine volle Stelle ausüben. Also alles Weitere, was ihr wissen wollt, da fragt mich gerne. Ich gebe zu fast allem Auskunft. Ich nehme an, dass jeder von euch schon mal eine Live-Sendung gesehen hat. Ja, oder? Im Fernsehen. Also, wer Tagesschau guckt, sieht eine Live-Sendung. Wetten, das, Sportschau. Und da gibt es noch viele weitere Live-Sendungen. Und habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, welcher Aufwand für eine solche Sendung gemacht wird? Also mir war das nicht so klar, bis zu dem Punkt, als unsere Tochter Kerstin ein Praktikum beim SWR gemacht hat, jetzt vor einiger Zeit, war sie 3 Monate beim SWR in Stuttgart und hat ein bisschen Einblick bekommen. Ich muss das ein bisschen höher machen. Entschuldigung. Frauen und Technik dürft ihr jetzt denken. Also sie hat ein Praktikum beim SWR gemacht und zur Sache Baden-Württemberg, falls es jemand gesehen hat, aber ihr seid zu jung dazu, glaube ich. Im Vorfeld steht jede Menge Recherche, Planung, Telefonate, das ist klar, Meetings, Absprachen, das kann man uns ja vorstellen, besonders die Leute, die schon mal hier auch schon am Gottesdienst beteiligt waren, man muss einiges absprechen. Doch auch wenn die Sendung läuft, da geht es hinter den Kulissen echt rund. Wir wissen das, wenn da irgendwas schief läuft bei der Live-Sendung, dann haben die doch ihr Mikro und fragen, und dann kriegen die Stimme aus dem Off, also meistens nur in ihr Ohr, aber manchmal kommt auch die Stimme aus dem Off, die haben wir dann auch schon mal gehört. Dann ist was schiefgelaufen, wenn die Stimme aus dem Off kommt. Also hinter den Kulissen geht es ziemlich rund. Im Regieraum werden eben die Kameraeinstellungen abgesprochen, dirigiert. Eine Person ruft immer mal wieder, ich laufe. Das bedeutet, jetzt wird der Name des Gastes, also mit dieser Bauchbinde da eingeblendet oder ein Kommentar wird eingeblendet und die Person ruft das rein, damit in dem Moment eben keine Kameraeinstellungsänderung vorgenommen wird, weil das natürlich blöd ist, wenn da die Aufschrift kommt und man halt sieht gerade was anderes. Die Ton- und Lichttechnik regelt rauf und runter, hier die Tontechnik hat ja auch ab und zu was zu tun, jetzt sieht sie ganz entspannt aus. Also auch nicht so sehr viel anders als hier. Und der Aufnahmeleiter rennt rum und sorgt dafür, dass jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das ist auch wichtig. Und wenn man so das sehen würde von außen, würde man denken, oh, das ist ein riesiges Durcheinander. Da blickt ja keiner durch. Aber so ist es nicht. So ist es eben nicht. Es gibt einen, der den Überblick hat. Einen, um im Bild zu bleiben, einen, der den Hut auf hat. Einer hält das alles in der Hand, dieses ganze scheinbare Chaos. Und das ist der Regisseur. Und da wissen wir, ohne den Regisseur geht nichts und ohne ihn geht's nicht. Also schauen wir eine Live-Sendung jetzt in Zukunft, hoffe ich, dann können wir wissen, was wir sehen, ist nicht die ganze Wirklichkeit. das, was uns vor Augen ist, ist noch nicht einmal die Hälfte dessen, was wirklich passiert. Und so ist es auch im geistlichen Leben. So ist es auch in der Gemeinde Jesu. Auch in der Live-Sendung Gemeinde gibt es einen Regisseur, der alles zusammenhält. Und auch in der Live-Sendung Gemeinde geht ohne diesen Regisseur gar nichts. Ohne ihn läuft nichts. Und man muss sagen, ohne ihn läuft's auch nicht. Und deshalb denke ich, wir sollten diesen Regisseur dringend kennenlernen. Und dazu lese ich den Predigttext aus Offenbarung 1, die Verse 10 bis 18. Und ihr dürft gerne mitlesen. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen, schreibt Johannes. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang und mir befahl, schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reicht, und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Sieben Sterne hielt er in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Und wenn man das so liest, oder mir ging es so, da kam so, wow, so ein Wow-Moment in mir auf. Was für eine Begegnung, was für eine Erscheinung. Johannes sieht Jesus in Größe und Macht, Jesus voller Herrlichkeit und Pracht. Und wir müssen uns vor Augen halten, Johannes kannte Jesus ja gut. Er war sein Cousin. Nee, das stimmt nicht, das war Johannes der Täufer. Genau. Jetzt sitzen auch hier vier Theologiestudenten, sorry. Merkt euch nichts Falsches, sonst fallt ihr durch das Examen. Er war nicht sein Cousin, aber er war 3 Jahre mit ihm als Jünger unterwegs. Er hat ihn lehren gehört, er hat die Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Er war auf dem Berg der Verklärung dabei, er hat ihn leiden und sterben gesehen. Er hat das leere Grab gesehen, er war einer der ersten Jünger, der bei der Auferstehung beim Grab waren, und er hat den Auferstandenen gesehen. Er hat die Himmelfahrt erlebt, er war Pfingsten dabei. Und da könnte man doch meinen, Johannes kennt Jesus durch und durch. Da kann doch Johannes nicht mehr erschrocken sein oder überrascht sein, Jesus zu sehen. Und doch ist er komplett von den Socken. Denn nun begegnet ihm Jesus auf eine ganz neue Weise. Jetzt sieht er Jesus als den erhöhten Herrn. Das ist auch mein erster Predigtpunkt, der erhöhte Herr. Also zunächst hört er eine Stimme, so laut wie eine Posaune. Könnt ihr euch vorstellen, wenn da hinter mir jetzt so eine Posaune ertönen würde? Ich glaube, ich würde mich ziemlich erschrecken. Diese Posaune wurde von jemandem gespielt, der das konnte. Sie war nicht grell, aber deutlich, und sie war nicht schrill, sondern majestätisch. Die Worte, die Jesus zu Johannes sagt, sind klar und der Auftrag ist ganz konkret. Schreibe alles auf, was du siehst und hörst, und sende es an folgende 7 Gemeinden. An Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Warum gerade an diese Gemeinden? Also diese Gemeinden lagen alle in großen Städten entlang einer Römerstraße in der heutigen Türkei. Römerstraßen waren sehr gut entwickelt, da war wirklich viel Verkehr, und diese Städte waren eingebunden in Handel und auch in der Machtausübung der Römer sehr zentral zu erreichen. Und sie waren Gemeinden, die besonders unter der Verfolgung durch den römischen Kaiser gelitten hatten. Und diese Gemeinden, bedrückt von der Verfolgung, in Angst und Schrecken, sie sollten hören und begreifen, Gott hält alles in der Hand. Und wenn die Welt gerade Kopf steht, Jesus hat den Überblick nicht verloren. Und das dürfen auch wir wissen, wenn die Welt gerade Kopf steht. Und manchmal hat man das Gefühl, bei den Wahlen, bei den Entwicklungen der Welt, sie steht doch ein wenig Kopf, unsere Welt. Jesus hat nicht den Überblick verloren. Und wir wissen, auch wenn du nicht mehr weiter weißt, Jesus hat dich nicht verlassen. Das gilt für alle hier, die jetzt einfach sich ein bisschen fragen, wie es weitergeht. Für euch, liebe Glöcklers, wenn ihr so die Frage habt, wie soll das jetzt gehen? Jesus hat dich, hat euch nicht verlassen. Denn wir können das glauben für uns. Die Offenbarung meint nämlich nicht nur diese sieben Gemeinden. Sie gilt nicht nur diesen Gemeinden. Sieben als Zahl der Vollkommenheit steht für diese konkreten Gemeinden und für die Gemeinde Jesu aller Zeit und aller Nationen. Also, wenn wir die Offenbarung lesen, dürfen wir wissen, das gilt auch für uns. Das gilt für unsere Gemeinde, für uns persönlich. Johannes dreht sich um zu dieser Stimme, die er hört, und sieht Jesus. Und er sieht Jesus in einer Pracht, die ihn umhaut, buchstäblich. Er sieht Jesus in einer Herrlichkeit, die er als Mensch nicht ertragen kann. In einer Majestät, die ihm Angst einjagt. Wir singen so oft, wir möchten Gottes Herrlichkeit sehen, und ich glaube, wir wissen gar nicht, was das für uns bedeuten würde, wenn wir das wirklich wenn wir Jesus in dieser Macht und Gewalt sehen können. Aber wir werden merken, ich komme darauf, dass wir das gerne beten dürfen. So wie Regina es auch gesagt hat, wir möchten Gottes Herrlichkeit sehen. Ja, Johannes sieht Jesus nicht mehr in der Niedrigkeit als den, der den Himmel verlassen hat, um den Menschen gleich zu werden, um ihnen den Weg zu Gott zu ebnen. Nun sieht er Jesus als den Herrn und König der Schöpfung, der ganzen Schöpfung. Als König, angezogen mit einem langen Gewand und dem Emblem der Macht, der Gürtel stand für Macht. Auf dem Gürtel war dann eine Schnalle oder ein Zeichen der Macht. Jesus tritt auf als König, als der Mächtige, leuchtend weiß in Reinheit und Glanz. Und ich bitte euch einfach mal zu versuchen, euch das bildlich vorzustellen. Ich hatte überlegt, soll man da jetzt irgendwie ein Bild zeigen, aber ich finde die eigentlich alle eher albern. Deshalb, ja, seid rege im Geist und denkt mit, was bedeutet das? Augen wie Feuerflammen, die alles durchdringen. Stellt euch vor, es schaut euch Jesus an mit Augen, mit Feuerflammen. Diesen Augen bleibt nichts verborgen und das kann uns Angst machen. Diesen Augen, diesen Blick kann man nichts vormachen, er durchschaut alles. Jesus sieht den erhöhten Herrn, stark und siegreich von Kopf bis Fuß. Und dieser Jesus hält in der rechten Hand sieben Sterne, man fragt sich, was das ist, aber die Sterne stehen auch symbolisch, so wie die Leuchter, für die Gemeinden. Diese sieben Gemeinden, aber auch jede einzelne Gemeinde, wie ich vorhin schon erklärt habe. Und in seiner rechten Hand hat er diesen Stern, diese Sterne. Und die rechte Hand, sie steht als Zeichen der Kraft und des Handelns. Niemand kann euch, kann dich aus meiner Hand reißen. Das hat Jesus seinen Jüngern schon auf der Erde versprochen. Und das wird jetzt nochmal deutlich. Er hat die Gemeinden in der Hand. Er hält sie in seiner rechten und starken Hand. Jesu Worte sind nicht nur laut und klar, sie sind wie ein scharfes Schwert. Dieses Schwert trennt das Echte vom Unechten. Und sein Gesicht strahlt wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Und so wie Johannes es ging, dass er das kaum beschreiben konnte, was er sieht, so geht es mir auch. Ich kann das jetzt gar nicht so beschreiben und ich hoffe einfach, ihr geht innerlich mit. Was für eine beeindruckende Persönlichkeit, welche Kraft, welche Klarheit wird hier an Jesus sichtbar. Diese Herrlichkeit und dieser Glanz, diese Macht, diese Kraft, die haut Johannes um. Wie tot fällt er um? Denn vor dieser Pracht und Reinheit kann kein Mensch bestehen. In diesem Glanz wird einfach die Sündhaftigkeit, die Endlichkeit, dieser Staub, den wir sind, besonders deutlich. Und dann ist eine Stelle, die mich ganz besonders bewegt hat. Doch dann legt Jesus voller Liebe seine Hand auf Johannes Schulter. Das finde ich sehr bewegend. Und er tröstet ihn: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Die Herrlichkeit Jesu bleibt bestehen und seine Größe bleibt bestehen. Er wird nicht wieder Mensch, wie er auf Erden war, Die Zeit der Knechtschaft und Niedrigkeit ist vorbei. Jesus ist zwar noch in menschlicher Gestalt. Jesus ist immer noch der, der uns nahe kommt, der seine Hand auf unsere Schulter legt und uns zuspricht, fürchte dich nicht. Aber jetzt tut er das als Herrscher und König, erhöht über das ganze Universum. Jetzt legt er seine Hand auf unsere Schulter als der, der über Raum und Zeit steht, als der, der alles erlebt hat, Tod und Auferstehung, Leiden und Siegen. Jetzt legt er seine Hand auf deine Schulter als der, der dem Tod die Macht genommen hat, der Lebendige, der das Leben schenkt. Das ist Jesus, das ist unser Herr. Das ist der, der uns durch und durch liebt. Das ist Jesus, der uns, der dich in seiner Hand hält. Und jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen, der weite Horizont. Und eigentlich müsste die Überschrift heißen, der enge Horizont, aber ich möchte uns ermutigen, unseren Horizont zu erweitern. Haben wir diesen Jesus vor Augen, wenn wir beten? Oder bleiben wir lieber bei dieser Vorstellung, unserer persönlichen Vorstellung von Jesus stehen, dem lieben Herrn, der dazu da ist, dass unsere Wünsche erfüllt werden, dass es uns nicht schlecht geht, dem netten Kumpel und Kameraden, der an unserer Seite ist, dessen einziges Bestreben darin liegt, dass es uns gut geht? Haben wir diesen Jesus vor Augen? Können wir uns diese Herrlichkeit und Pracht vorstellen, die Heiligkeit und Reinheit dieses Gottes? Wir lesen das, also mir ging es so, ich lese das, bin beeindruckt von dieser Herrlichkeit und Macht, auch überfordert, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber haut uns das noch aus den Schuhen? Also, ihr sitzt alle, gut, es kann daran liegen, dass ich das nicht so gut beschreiben kann, aber es haut euch nicht aus den Schuhen, es haut auch mich nicht aus den Schuhen. Wie erschütternd. Wie erschütternd ist das, dass wir Jesus in seiner Größe und Herrlichkeit immer wieder aus den Augen verlieren? Oder dass wir gar nicht wissen wollen, wie groß und herrlich er ist? Wie schrecklich, dass uns diese Größe und Macht nicht die Tränen in die Augen treibt und wie gefährlich, dass uns das so total egal ist. Denn es gibt nichts Wichtigeres, nichts hat größere Priorität als die, wir wollen Jesus sehen, wir wollen seine Herrlichkeit sehen. Nichts darf in unserem Leben eigentlich wichtiger sein, als dass wir Jesus in seiner Schönheit, in seiner Pracht und Herrlichkeit sehen möchten. Wir sollten alles daran setzen, ihn immer mehr erkennen zu wollen, ihm begegnen zu wollen. Es sollte ein Herzensanliegen sein, dass wir uns nach ihm sehnen, dass wir ihn hören. Denn davon hängt unser Leben ab. Nicht davon, wie gesund ich esse, ist auch nicht schlecht, wie viel Sport ich treibe, auch nicht schlecht. Aber davon, ob ich Jesus sehe, ob ich ihn erkenne, ob ich ihm begegnen kann, beziehungsweise ob er mir begegnet, daran hängt mein Leben. Und daran hängt auch das Leben der Gemeinde. Mein persönliches Leben und das Leben dieser Gemeinde und aller Gemeinden. Jesus ist der Regisseur unserer Gemeinde, Live-Sendung. Er hat den Überblick, er weiß, wo es lang geht. Und dann ist es so, dass wir doch lieber unser eigenes Ding machen. Das, was wir schon kennen, das, was uns gerade so besser in den Kram passt. Wir wollen uns immer lieber um uns selber drehen. Das ist irgendwie bequemer. Klar, für uns sind wir auch irgendwie der Mittelpunkt des Universums. Und wer was anderes behauptet, ja, okay, mit dem kann ich gerne noch reden. Wenn wir uns um uns selber drehen, dann raubt es uns die Energie, Jesus von Herzen zu dienen. Und das nimmt uns die Freude, ihm vollen Einsatz zu bringen. Ich bin immer wieder erschüttert von mir, wie sehr das immer auf die Seite gedrängt wird in meinem Leben. Ich bin erschüttert von vielen in den Gemeinden, von euch, euch kenne ich nicht, ihr habt Glück. Und wie kann es sein, also ich frage das wirklich ernsthaft, wie kann es sein, dass wir uns mit diesem kleinen Horizont unseres irdischen Lebens so zufrieden geben? Wie kann es sein, dass wir nicht danach streben, weiter zu schauen, höher zu schauen? Wir wollen besser werden. Darin wollen wir gern weiter, höher, schneller. Aber wollen wir, dass wir Jesus mehr erkennen? Sind wir so kurzsichtig? Es gibt mehr, als wir sehen. das ist in der Live-Sendung so und das ist im Leben so. Es gibt mehr, als wir sehen, es gibt viel mehr, als wir fühlen. Es gibt bedeutend mehr als uns selber. Und Jesus möchte uns herausreißen aus dieser Nabelschau, die wir gerne betreiben. Er möchte uns den Blick öffnen und er möchte unseren Horizont erweitern. Und ich hoffe, dass wir immer wieder sagen, ja, ich gebe mich mit meinem kleinen Horizont nicht zufrieden. Ich will weiterschauen. Ich möchte einen weiten Horizont haben. Weißt du, dass Jesus einen Auftrag für dich hat? Wissen wir als Gemeinde, dass er eine ganz konkrete Vorstellung für seine Gemeinde hat? Wir alle kennen ja dieses Bild, auf die Vision kommt es an.
Kommt es da gleich eingeblendet?
Habt ihr alle schon gesehen, bestimmt bei irgendeinem Seminar oder so. Da ist es ja der eine, der sagt, ich behaue einen Stein. Der andere sagt, ich arbeite an einem Spitzbogen. Das ist der, der schon ein bisschen mehr Vision entwickelt hat. Und der, der wirklich gerne arbeitet, der sagt, ich baue an einer Kathedrale. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Die Kathedrale ist uns nicht genug. Ich bin Mitarbeiter Gottes. Ich baue am ewigen Reich Gottes. Das ist so viel mehr als eine Kathedrale. Ich baue mit an der Gemeinde Jesu, die in Ewigkeit bestehen wird. Ist das nicht wunderbar, dass das, was wir einsetzen an Kraft und Energie und Geld, Ewigkeitswert hat? Dass es nicht nur bis morgen gilt? Auch wenn es manchmal so aussieht, also ich bin immer erschüttert, wie wenig ich mich selber oder auch andere sich an Predigten erinnern können. Manchmal weiß ich selber nicht mehr, was ich gepredigt habe. Aber wie wenig Frucht hat man das Gefühl, bringt das alles? Da kommen Leute in die Gemeinde, dann gehen sie wieder, dann gibt es Konflikte, ja, nichts, was euch fremd ist. Man denkt manchmal, aber es ist das ewige Reich Gottes, an dem wir bauen. Jesus hat sich entschieden, dass er Teamwork möchte. Er möchte sein Reich mit uns bauen. Warum auch immer, das frage ich mich wirklich ernsthaft. Warum lässt sich Jesus auf so schwache, unvollkommene, unzuverlässige und streitlustige Mitarbeiter ein? Warum will er uns dabei haben? Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nie ganz verstehen. Aber er hat sich dafür entschieden. Und er hat dich berufen, sein Mitarbeiter an diesem Werk zu sein. Und da frage ich dich und du, bist du ein Steinklopfer, ein Fensterbauer? Hast du die Kathedrale vor Augen? Bist du bereit dafür, die Augen auf den weiten Horizont zu richten? Oder reicht dir deine eigene kleine Welt? Ein bekannter Werbespruch, etwas umgedichtet, klopfst du noch oder baust du schon? Was wir wirklich verstehen müssen, es geht nicht darum, wie viel ich mitarbeite. Ich möchte jetzt alle ermutigen, die jetzt schon zusammengesackt sind und sagen, ich kann doch aber gerade gar nichts machen und ich bin so ausgelastet. Es geht nicht darum, wie viel ich mitarbeite. Es geht auch nicht in erster Linie darum, wo ich mich einsetze oder was ich konkret tue. Denn es geht absolut nicht um dich oder um mich. Oder es geht absolut nicht um mich oder dich. Wenn wir nun schon wieder anfangen, uns um uns selber zu drehen, dann haben wir das Ziel total verfehlt. Wenn ich jetzt schon wieder anfange zu rotieren, und wo könnte ich noch mich einbringen und was kann ich noch machen und wie kann ich noch ein Krönchen mehr im Himmel kriegen und was setze ich jetzt noch ein? Merkt ihr, wo der Fokus hingeht? Nabelschau. Wir verlieren die Vision aus den Augen und vor allem wir wenden uns von Jesus ab. Es ist schwer zu begreifen und deshalb werde ich es in dieser Predigt noch ein paar Mal sagen. Es geht nicht um mich und es geht nicht um dich. Es geht um Jesus und es geht um seine Vision, um seine Gemeinde. Wir hatten in Stuttgart dieses Bibelleseprojekt. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon gemacht? Genau, da haben wir die beiden Korintherbriefe gelesen. Die Überschrift war Gemeinde Jesu. Und da ist auch die Predigt entstanden. Und Paulus beschreibt unter anderem seinen großen Einsatz für die Gemeinde, für die Mission, liest man im 2. Korintherbrief, habt ihr bestimmt auch schon gelesen. 2. Korinther 11. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürbt, die Sorge für alle Gemeinden. wie gut, dass Korinth so dankbar war und so großzügig. Das hat Paulus bestimmt viel Kraft gegeben. Wer die Bibel kennt, weiß, nein, sie waren absolut nicht dankbar. Für all diesen Einsatz gab es null Dank. Ganz im Gegenteil, es wurden ihm sogar noch falsche Motive unterstellt. Es wurde ihm vorgeworfen, dass er gar kein richtiger Apostel sei. Und da habe ich mich gefragt, wie hat es Paulus nur ausgehalten? Warum hat er nicht aufgegeben? Ich weiß nicht, wie viel ich ertragen hätte. Ich glaube, ich wäre schon bei den ersten Zeilen irgendwie weggebrochen. Warum hat Paulus nicht aufgegeben? Er war auch kein Übermensch, auch wenn wir ihn manchmal dazu machen. Und ich denke, manchmal war er bestimmt kurz davor, alles hinzuschmeißen. Was hat ihm Kraft gegeben? Nicht der Dank der Menschen. Undank ist der Menschen, der Welt Lohn. Die Kraft kommt daraus, dass er sich daran erinnert hat, Jesus ist mein Auftraggeber. Nicht die Menschen, nicht die Gemeinde. Noch nicht einmal die Not um die Verlorenen hat ihn angetrieben. Jesus hat ihn berufen. Und sein voller Einsatz gehört Jesus. Und das ist der entscheidende Unterschied. Es ist nicht der Mensch, der dich beruft. Es ist nicht die Gemeinde, die dich beruft. Es ist nicht die Not, die dich beruft. Es ist Jesus. Ihm wollen wir dienen. Und drittens möchte ich unseren Blick auf den großen Auftrag lenken. Wissen wir noch, wem wir dienen? Wissen wir das auch morgen noch? Jetzt ist es gerade nicht so schwer, sich das noch gerade zu merken. Wissen wir noch, worum es geht? Oder haben wir vergessen, dass es mehr gibt, als das, wir sehen, als das, was wir sehen? Ich wünsche mir für unsere Gemeinden, und ich kenne euch jetzt nicht gut genug, aber ich kenne die Gemeinden in Deutschland doch ein bisschen. Ich wünsche, dass wir aus unserer Schläfrigkeit aufwachen. Ich wünsche uns allen, dass wir verstehen, worum es wirklich geht. Dass wir weitersehen als nur unsere kleine Welt. Dass wir uns nach nichts mehr sehnen, als erweckt zu werden. Dass uns nichts wichtiger ist, als Jesus zu sehen und auf ihn zu hören. Kommen wir noch einmal auf das Beispiel dieser Gemeinde-Live-Sendung zurück. Wir sind die Akteure dieser Sendung. In dieser Sendung gibt es keine Zuschauer. Alle, die zu Jesus gehören, sind Akteure. Das Publikum, das sind meine Freunde und Nachbarn. Das sind die, die Jesus noch nicht kennen. Jeder in der Gemeinde hat einen Auftrag, einen Arbeitsplatz. Wir sind Moderatoren, Interviewpartner, Ton- und Bildtechniker, die Aufnahmeleiter oder Kameraleute oder die rufen, ich laufe. Das fände ich jetzt am besten irgendwie den Job. Also wir sind die Akteure. Aber es gibt nur einen Regisseur und das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt einen Regisseur und auf den müssen wir hören. Er hat einen Plan, er hat den Überblick, er macht die Qualität der Sendung aus. Echte Filmfreunde wollen zuerst wissen, wenn sie einen Film sehen, wer hat Regie geführt. Für die ist es gar nicht so wichtig, wer mitgespielt hat. Denn sie wissen, derjenige, wenn ein guter Regisseur ist, dann ist es ein guter Film. Das bedeutet, und ihr könnt schon im Chor mitsprechen, es geht nicht um mich und es geht nicht um dich. Aber es bedeutet auch, Jesus möchte nicht ohne dich arbeiten. Und er möchte nicht ohne mich arbeiten. Jetzt habe ich viel geredet, um es etwas konkreter zu machen, möchte ich ein paar Fragen stellen und die könnt ihr auch mitlesen, die du für dich selbst, also ihr müsst euch nicht outen, nur einfach in eurem Herzen für euch selbst beantworten sollt. Kennst du Jesus? Weißt du, was er für dich und dein Leben möchte? Interessiert es dich überhaupt? Zweitens, suchst du noch deinen Platz in der Gemeinde? Hast du noch immer noch nicht deinen Platz gefunden? Dann frage dich, kenne ich meine Gaben und Möglichkeiten? Wo könnte ich mich einsetzen? Welche Aufgabe hat Jesus für mich? Und wenn du dich das schon lange fragst und dich nicht entscheiden kannst, probier einfach mal was aus. Ganz nach dem Motto, es ist einfacher, einen Hitzkopf abzukühlen, als eine Leiche aufzuwärmen. Welche Rubrik gehörst du? Drittens, dienst du schon lange in der Gemeinde und bist frustriert oder genervt oder vielleicht beides? Dann stelle dir vor Augen, ich mache das alles nicht für die Gemeinde. Auch nicht für den Pastor oder für ein gutes Gewissen. Oder weil die Welt ohne mich verloren ginge. Ich diene Jesus. Und wenn wir es immer wieder vergessen, dann schreiben wir es auf einen Zettel und hängen es über den Küchentisch oder wo auch immer. Ich arbeite für ihn und vor allem, ich arbeite mit ihm zusammen am ewigen Reich Gottes. Er hat dich begabt, er hat dich berufen, er hilft dir, auch durchzuhalten. Und viertens, bist du voll und ganz zufrieden? Dann sing Halleluja und geh mit Jesus voran. Ein letzter Zuspruch für uns alle, für jeden Einzelnen gilt. Du hast Jesus, den erhöhten Herrn, auf deiner Seite. Er will dir einen weiten Horizont öffnen. Er will dich als seinen Mitarbeiter am ewigen und unvergänglichen Reich.